Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche: Frühe Diagnose bei Alzheimer-Demenz sichert Geschäftsfähigkeit. Das Bekenntnis vom Fußballmanager Rudi Assauer hat die Alzheimer-Demenz erst vor kurzem wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Auch andere prominente Patienten wie der frühere US-Präsident Ronald Reagan oder der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, Vater von Bundesministerin Ursula von der Leyen, führen vor Augen, dass die Erkrankung immer häufiger und immer früher diagnostiziert wird. Als vor rund 110 Jahren Alois Alzheimer bei seiner Patientin Auguste Deter erstmals eine präsenile, das heißt vor dem 65. Lebensjahr auftretende Demenz diagnostizierte und als deren Ursache Neurofibrillen, Plaques und Nervenzellverlust beschrieb, erntete er bei der wissenschaftlichen Präsentation seiner Beobachtung wenig Anerkennung. War damals doch die Lebenserwartung deutlich geringer und die Demenz an sich als Alterserscheinung schicksalhaft hinzunehmen. Mit der steigenden Lebenserwartung im vergangenen Jahrhundert wuchs zunehmend die Bedeutung seiner Entdeckungen. Und Wissenschaftler in aller Welt widmeten sich der Erforschung der verschiedenen Demenzformen, insbesondere auch der Alzheimer-Demenz. Trotz aller Fortschritte in der Demenzforschung erweist sich der Weg zur Diagnose auch heute noch als sehr steinig. Nicht selten haben Alzheimer-Patienten eine lange Odyssee hinter sich, bis die letzte Diagnose feststeht. Denn oftmals lässt sich die normale Vergesslichkeit von Alzheimer-Symptomen nur schwer unterscheiden. Häufige Fehldiagnosen, gerade bei jungen Patienten vor dem 65. Lebensjahr, sind das Burnout-Syndrom, Erschöpfungszustände oder Depressionen. Dr. Med-Johannes Haseke, Geriatriezentrum Haus Berge des Elisabeth-Krankenhaus in Essen, rät daher, bei entsprechenden Auffälligkeiten und insbesondere bei jungen Patienten frühzeitig die Dienste einer Gedächtnis- oder Demenzambulanz in Anspruch zu nehmen. Denn bei jungen Patienten ist die Erkrankung meist rasch progredierend. Allerdings liegen bei ihnen seltener Begleiterkrankungen wie arterielle Hypertonie oder Diabetes mellitus Typ 2 vor, was eine Behandlung vereinfacht und Medikamenteninteraktion minimiert. In einer Fachambulanz kann meist schon, nach einem ausführlichen Gespräch von 60 bis 90 Minuten, die Verdachtsdiagnose entkräftet oder aber erhärtet werden, so Haseke. Für die weitere differenzialdiagnostische Abklärung benötigt man dann noch einige Tage. Nach rund einer Woche könne dann häufig schon die endgültige Diagnose gestellt werden.
Grundlage der frühen Diagnostik beim Morbus Alzheimer bildet eine ausführliche Eigen- und Fremdanamnese und die klinische Untersuchung. Als erste Symptome einer Demenz werden Hirnleistungsstörungen berichtet, die den Alltag nachhaltig beeinträchtigen. Es geht dabei weniger um die Frage, dass der Betroffene sich nicht an Banalitäten des täglichen Lebens wie die Farbe des Teppichläufers in der Diele erinnern kann, erklärt Haseke. Entscheidender ist beispielsweise die Tatsache, dass ein Alzheimer-Patient sich nicht mehr erinnern kann, ob er mit dem Auto oder der S-Bahn in die Stadt zum Einkaufen gefahren ist. Auch andere Fehlleistungen wie vergessene und nicht wahrgenommene Termine oder unerledigte Arbeiten können Warnzeichen für eine Alzheimer-Demenz darstellen. Zeigen sich solche Auffälligkeiten, sind diese dem Patienten im Frühstadium durchaus noch bewusst und erhöhen so den Leidensdruck. Fremdanamnestische Angaben von Verwandten oder Bekannten können diese Zeichen bestätigen. Angehörige oder Freunde schildern nicht selten eine Wesensänderung des Kranken, die oft mit einer erhöhten Reizbarkeit, aber auch paranoiden Zuständen einhergeht, hebt Haseke hervor. Um die psychische Situation und den Gedächtnisverlust objektiv zu erfassen, wurden verschiedene psychometrische Testverfahren entwickelt. Der bekannteste ist der Mini-Mental State-Test, erklärt Haseke. Dabei werden unter anderem Sprachverständnis, Denkfähigkeit oder räumliche und zeitliche Orientierung überprüft. Der Interpretation des Testergebnisses kommt dann eine besondere Bedeutung zu. Es ist immer die Ausgangssituation des Probanden zu berücksichtigen, wie zum Beispiel Schulabschluss, kulturelle oder soziale Herkunft. Neben Anamnese und Untersuchung werden vor allem Laboruntersuchungen und bildgebende Verfahren in der erweiterten Alzheimer-Diagnostik eingesetzt. Man benötigt Blutbild, Leberparameter, Schilddrüsenwerte sowie Vitamin B12 und Folsäurespiegel, erklärt Haseke. Hinzu kommt als invasive Maßnahme eine Liquorpunktion, um Demenzmarker wie Tauprotein oder Beta-Amyloide zu bestimmen. Denn neben einer erhöhten Amyloidlast im Gehirn wird derzeit in der Forschung die Bedeutung genetischer Mutationen der Tau-Proteinsynthese für die Alzheimer-typischen Gehirnveränderungen diskutiert. Mikroblutungen scheinen zudem einen Einfluss auf die Verteilungsmuster der Hirndegeneration zu haben. Aufgrund dieser multifaktoriellen Veränderungen schrumpft das Gehirn von Alzheimer-Patienten schneller als bei gesunden Menschen. Eine verminderte kognitive Hirnleistung ist die Folge. Der Hippocampus als Ort des Langzeitgedächtnisses ist dabei bereits sehr früh betroffen.
Wird der Verdacht auf eine Alzheimer-Demenz gestellt, ist heutzutage eine Magnetresonanztomographie, kurz MRT, die operative Methode der Wahl. Insbesondere die typischen Veränderungen im Hippocampus im Sinne einer Atrophie lassen sich mit einer MRT hervorragend erkennen, sagt Professor Dr. Med-Harald Hampel, Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Allerdings sind diese Veränderungen mit bloßem Auge oft erst im Spätstadium der Krankheit zu erkennen. Nach einer einjährigen Pilotphase hat an der Uniklinik Frankfurt am Main das erste klinische Referenzzentrum für automatisierte Hippocampusvolumetrie zur Neurodegeneration Alzheimer- und Demenzdiagnostik den Routinebetrieb aufgenommen. Mit hohem technischen Aufwand können mithilfe eines computergestützten Verfahrens bereits kleinste Volumenänderungen im Hippocampus festgestellt werden. Wir hoffen, dadurch die Diagnosequalität gerade im Frühstadium der Alzheimer-Erkrankung weiter zu steigern, betont Hampel. Darüber hinaus können durch eine MRT auch andere Ursachen der Demenz differenziert werden. Denn nicht selten ist eine Demenz durch vaskuläre Veränderungen bedingt, ergänzt Haseke. Eine solche subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie gilt es also ebenso auszuschließen wie ein chronisches subdurales Hämatom oder eine multiple Sklerose.
Ist eine andere Ursache der Demenz ausgeschlossen, kann die rasch eingeleitete Behandlung die Progredienz der Alzheimer-Erkrankung abbremsen. Zur Verfügung stehen neben einer medikamentösen Behandlung auch begleitende Maßnahmen für Patient und Angehörige. Durch Cholin-Esterase-Hemmer als tägliche Einmaldosis kann das Fortschreiten der Demenz in leichten bis mittelschweren Stadien verzögert werden, schildert Haseke. Cholin-Esterase-Hemmer erhöhen den Acetylcholinspiegel im Gehirn und fördern so die mentale Leistungsfähigkeit. Da aber keine Studienergebnisse zur Langzeitbehandlung vorliegen, muss nach 2 Jahren die Indikation neu bewertet werden. Gemäß der S3-Leitlinie zur Demenz ist mittlerweile auch Memantin zur Behandlung von mittelgradiger und schwerer Alzheimer-Demenz zugelassen. Das Amantadin-Derivat antagonisiert im Gehirn schädliche Glutamatwirkungen und schaltet dadurch Ionenkanäle in der Zellmembran frei, die dann zu gesteigerter kognitiver Aktivität führen. Ein weiterer Angriffspunkt der Behandlung ist die Psychopathologie des Morbus Alzheimer. Psychopharmaka können dazu beitragen, die Wesensveränderungen, die gerade das Familienleben oft stark beeinträchtigen, abzumildern, sagt Haseke. Ergänzende Ergotherapie und Gedächtnistraining können den Gedächtnisverlust weiter abbremsen. Zudem werden Schulungen für Angehörige angeboten, in denen sie Einblicke in die Krankheit und Hilfestellung für den Umgang mit dem erkrankten Verwandten bekommen. Diese Angebote sind besonders wichtig, da sich der Patient ja vor den Augen der Angehörigen oft drastisch verändert, bekräftigt der Geriater.
Dadurch stellt sich aber auch die Frage, was die frühe Diagnose einer Erkrankung nützt, die den Patienten zum Vergessen verdammt und deren Verlauf zwar gemildert, aber nicht aufgehalten werden kann. Welcher Vorteil ergibt sich für den Patienten, wenn er bei zwar noch vorhandenem, aber schwindendem Gedächtnis mit der Diagnose Alzheimer-Demenz konfrontiert wird? Die Betroffenen wollen wissen, was mit ihnen los ist, warum sie sich verändern, verdeutlicht Haseke den Drang der Patienten nach Klarheit. Das Erleben der Demenz im Familien- und Freundeskreis führt dazu, dass Patienten und Angehörige die Situation klären wollen. Den entscheidenden Vorteil einer frühen Diagnose sieht der Neurologe aber darin, dass die Patienten zum Zeitpunkt der Diagnosestellung noch geschäftsfähig sind. Die Betroffenen können dann noch ihre Vermögens- und Nachlassangelegenheiten regeln, ein Testament aufsetzen oder ändern, erläutert Haseke. Auch sei es für viele Alzheimer-Patienten wichtig, noch bewusst eine Vorsorgevollmacht abzuschließen und gezielt eine bestimmte Person, der sie vertrauen, als Betreuer für die Zukunft zu bestimmen. Zum Beispiel lässt sich so frühzeitig auch die Frage einer Heimunterbringung bei Fortschreiten der Erkrankung beantworten. Zudem können durch demenzbedingte Fehler im Beruf oder bei finanziellen Fragen gravierende oder weitreichende Folgen für Patienten und Angehörige haben.
Die Frage, ob angesichts des demografischen Wandels eine breite Anwendung der frühen Alzheimer-Diagnostik ökonomisch vertretbar sei, beantwortet Haseke mit einem klaren Ja. Trotz drohender Kostenexplosion habe aus ethischer Sicht jeder Patient das Recht auf eine Diagnose. In Einzelfällen und bei fortgeschrittenen Stadien kann man sicher die Frage aufwerfen, ob es erforderlich oder zielführend ist, eine komplette Diagnostik einzuleiten. Dabei seien immer die Bedürfnisse des Patienten und seiner Familie zu berücksichtigen und zu bedenken. Durch Projekte wie jenes an der Uniklinik in Frankfurt am Main oder eine vermehrte Inanspruchnahme der Spezialambulanzen können jedoch in Zukunft deutlich mehr und vor allem junge Patienten einer frühen Diagnose zugeführt werden, die dann von verbesserten Therapiemöglichkeiten profitieren. Zudem ist eine eigenverantwortliche Regelung seiner persönlichen Angelegenheiten nicht nur Wunsch, sondern vielmehr Recht eines jeden Patienten, gerade auch des Alzheimer-Patienten. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Der Autor war Uwe Klatz aus Eppingen. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.